Unser Thema jetzt: Berlin und Bibliothek.
Sie ist die größte öffentliche Bibliothek Deutschlands, die Zentral- und Landesbibliothek Berlin, mit über 3,7 Millionen Medien und 5000 Besucherinnen und Besuchern täglich. Sie ist ein Ort der Bildung, der Kultur, der Inspiration und für viele Berlinerinnen und Berliner auch ein zweites Wohnzimmer. Die Bibliothek verteilt sich auf zwei Standorte: die Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin-Kreuzberg und die Berliner Stadtbibliothek in Berlin-Mitte, ein Erbe der Teilung Deutschlands. Aber auch mit zwei Häusern ist nicht genug Platz, um dem Besucheransturm und dem wachsenden Bestand gerecht zu werden. Seit Jahren sucht die Zentral- und Landesbibliothek einen neuen Standort. Erst scheiterten Pläne für einen Neubau auf dem Tempelhofer Feld. Dann platzte das Vorhaben, in das Gebäude der Galerie Lafayette in der Friedrichstraße zu ziehen. Jetzt ist ein Umzug in das Galeria-Kaufhaus am Alex im Gespräch. Die Geschichte der Zentral- und Landesbibliothek begann vor 125 Jahren mit 90.000 Medien. Das waren Bücher, Kataloge und Zeitschriften aus Schenkungen und Stiftungen.
Eine Bibliothek, die der breiten Bevölkerung Bildung ermöglicht, im Gegensatz zu Universitäts- oder Hofbibliotheken. Das war so der Gedanke, mit dem die Berliner Stadtverordnetenversammlung 1901 die Gründung der Berliner Stadtbibliothek beschlossen hat. 125 Jahre später lebt die Idee von gesellschaftlicher Teilhabe und Kultur für alle in moderner Form fort. Die Berliner Stadtbibliothek ist heute Teil der ZLB, der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, und die feiert jetzt zum Jubiläum ein großes Hoffest mit Lesungen und Familienprogramm. Und ich freue mich sehr, bei mir im Radio 3 Studio ist jetzt der Direktor der ZLB, Jonas Fanser. Guten Morgen, schön, dass Sie hier sind.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
125 Jahre ist das jetzt genau her. Wie war das damals? Wie kam es zur Gründung? In was für einer Zeit ist das passiert?
Naja, es gab schon Volksbüchereien und Lesehallen in Berlin, aber es gab eben noch nicht die eine Zentralbibliothek mit einem großen Bestand. Sie haben es eben gesagt, es sollte jetzt nicht eine Bibliothek sein, die für Wissenschaft und Forschung da war, sondern für die allgemeine Bevölkerung. Und es gab damals schon, das finde ich ganz spannend, wenn man in die Geschichte guckt, die Vorstellung, dass diese Zentralbibliothek auch dazu da ist, dass man an dezentralen Standorten, also in diesen Lesehallen, zum Beispiel in Moabit oder am Lausitzer Platz, ein Buch abholen kann, das aus der Zentralbibliothek kommt. Also ein Gedanke einer stadtweiten Logistik von Medien und Informationen. Und in dem Geiste wurde dann 1901 der Beschluss gefasst, der gerade im Einspieler auch zitiert worden ist. Und es hat noch ein paar Jahre gedauert, bis es dann zu einem Provisorium in der Zimmerstraße kam. Mhm. Gebäude gibt es heute noch. Es war ein Gebäude der Sparkasse, das der Stadt vermietet worden ist. Und es war aber nach kurzer Zeit schon zu eng und es waren viel zu viele Leute gleichzeitig da. Das Gebäude war zu klein. Das eigentlich dachte man sich damals schon, man braucht eigentlich eine neu gebaute Bibliothek. Und das hatte man sogar geplant. Also 1914 sollte eigentlich auf dem Inselspeichergrundstück die Zentralbibliothek Berlins entstehen. Das ist dann am Weltkrieg gescheitert. Und dann ist das Provisorium verlängert worden, beziehungsweise umgezogen in den Marstallkomplex 1920, da wo heute die Hans-Eisler Musikhochschule drin ist. Und später dann nochmal innerhalb des Marstallkomplexes umgezogen. Und da ist in dieser Blockrandbebauung ist die Berliner Stadtbibliothek ja bis heute. Also eine Geschichte eines Provisoriums.
Und das ist bis heute, sagen Sie auch. Also es war schon immer ein bisschen schwierig, irgendwie geeignete Räumlichkeiten für die vielen Bücher und für diese Institution zu finden, offensichtlich. Sie haben es schon angesprochen, es gab schon ab 1850 so städtische Volksbibliotheken, wo man hingehen konnte. Und dann eben diese große Stadtbibliothek. Wie kann ich mir die vorstellen? Könnte ich da auch reingehen und aus den großen Sälen mit Regalen mir was rausnehmen?
Na, dieses Bild von der Freihandbibliothek, so nennen wir das im Fachjargon, wo man also reingeht und direkt ans Regal geht und irgendwie alles blättert sich vor einem auf, man kann irgendwie die ganze Welt erfahren. Das war ein Prinzip, das erst mit einem ganz bestimmten Importkonzept zu uns gekommen ist in der Größenordnung. Und das war nämlich die Amerika-Gedenkbibliothek, also unser zweiter Standort, der 1954 eröffnet hat und der diese Idee von der amerikanischen Public Library nach Deutschland gebracht hat. Deswegen ist das auch ein ikonisches Gebäude. Also wir lieben sie auch. Das ist die Idee von Bibliothek, die ganz volksnah ist, wo sie auf ebener Erde nicht irgendwelche Treppen hochsteigen müssen oder Barrieren überwinden müssen, gleich in das große Wohn- und Arbeitszimmer der Stadt kommen, mit all den Büchern und sofort ins Regal greifen können. Aber sie ist zu klein. um eine Zentralbibliothek für ganz Berlin zu sein. Und beide Standorte sind heute übernutzt und die Berliner Stadtbibliothek wegen ihrer Baustruktur eigentlich ja nicht für Bibliothek gemacht. Das waren Stallungen und Offizierswohnungen und so ein bisschen für Bibliothek gebaute Struktur, die in den 60ern noch dazugekommen ist. Es funktioniert nicht. Wir haben etwa 7000 Quadratmeter Publikumsfläche auf beiden Standorten zusammen. Für eine Stadt wie Berlin bräuchte man eigentlich so 20.000. Ja? Und ich will noch mal eine Zahl sagen dazu, die verdeutlicht, wo wir stehen in Berlin, was das betrifft. In Städten wie Amsterdam, Birmingham, Oslo, Helsinki, wo zuletzt große neue Zentralbibliotheken geöffnet worden sind, gibt es für etwa 50 bis 80 Menschen aus der Stadt einen Quadratmeter Zentralbibliotheksfläche. Hier in Berlin teilen sich 600 Menschen einen Quadratmeter. Und die Bibliotheken bei uns sind voll. Vor allem mit jungen Menschen, die freiwillig zu uns kommen. Mhm. Und da sage ich doch als Bibliothekar, wir brauchen mehr von diesen Orten und mehr Fläche für eine schlagkräftige Zentralbibliothek.
Und da kommen auch nicht nur die Studierenden hin, weil sie müssen, sondern da kommen die Leute freiwillig hin, weil sie sich eben bilden wollen oder einfach so irgendwie für die Unterhaltung lesen wollen. Es gibt ja viele Gründe, in eine Bibliothek zu gehen. Das heißt, man bräuchte sehr, sehr viel Platz. Woran scheitert es denn eigentlich? Wir kennen die Diskussionen der letzten Jahre, ne? Wir kennen die Galerie Lafayette-Diskussion. Aktuell ist es das Galeria-Kaufhaus am Alex.
Genau, und woran scheitert es? Es ist immer irgendwas. Ja? Also es war der Erste Weltkrieg, dann war es der Fall der Mauer, die AGB wollte man auch schon mal erweitern in den Ende der 80er Jahre. Dann war die Idee, in den Palast der Republik zu gehen mit der Zentralbibliothek, was ich eine sehr charmante Idee finde eigentlich. Es wäre eine schöne Umdeutung dieses Ortes gewesen. Aber wir wissen, wie es ausgegangen ist. Da wurde dann das Humboldt-Forum gebaut. Und das andere haben sie im Einspieler schon gesagt. Ja, also Tempelhofer Feld ist gescheitert, Galerie Lafayette ist nichts geworden. Und es war oft das Geld als Argument. Mhm. Aber das ist das Argument funktioniert für mich nicht. Weil der Sanierungsstau an unseren beiden Standorten liegt jetzt so bei 600 Millionen Euro. Das heißt, wenn man die irgendwie einigermaßen robust ausrüsten möchte, diese Bibliotheken, damit sie heute funktionieren, einigermaßen müsste man über eine halbe Milliarde investieren. Und man hätte dieses Problem einer geteilten Zentralbibliothek immer noch nicht gelöst und wäre immer noch in unangemessen kleinen Gebäuden.
Schauen wir nochmal auf die Situation vor 125 Jahren zurück. 90.000 Bände waren das, glaube ich, ganz am Anfang, die da zusammenkamen. Gab es denn damals wie heute auch schon mehr als nur in Anführungsstrichen Bücher, also Veranstaltungen und solche Dinge? Oder war es erstmal einfach eine reine Bibliothek mit Büchern?
In erster Linie war es eine Bibliothek. Und das Veranstaltungsgeschehen in Bibliotheken ist aber im 20. Jahrhundert, hat eine immer größere Rolle angefangen zu spielen. Also man sieht es auch daran, dass in der Berliner Stadtbibliothek, so wie sie in den 60er Jahren dann erweitert worden ist, auch ein Veranstaltungsraum geplant und gebaut worden ist. Man sieht es daran, dass die Amerika-Gedenkbibliothek bereits mit einem Auditorium geplant und gebaut worden ist. Dieses zweite Standbein, also nicht nur Medien und Informationen zur Verfügung zu stellen, sondern das auch zum Leben zu erwecken, indem man Menschen zusammenbringt, Veranstaltungen macht, Programme hat, die teilweise auch mit Partnern gemacht werden aus der Stadtgesellschaft oder in anderen Institutionen. Das ist im 20. Jahrhundert schon immer wichtiger geworden. Und heute ist es so, dass wir das alles ohne einander gar nicht denken können. Also Bibliothek ist sowohl das klassische Wissen und Information als auch der Wohn- und Arbeitsraum der Stadt. Ja, es ist ein Ort für Aufenthalt, für Begegnung, wo auch die sozialen Bubbles platzen. Ja, da kommen Menschen zusammen, die einander sonst nicht begegnen. Und auf der Grundlage kann man natürlich auch wunderbar Menschen ins Gespräch bringen im Rahmen von Programmen, die einander sonst nicht begegnen. Und das finde ich für eine Gesellschaft, die sich ständig Spaltungsdiagnosen gibt, natürlich eine großartige Chance. Und wenn das dann auch noch in einem leuchtturmhaften Gebäude an einem zentralen Ort, den alle Berlinerinnen und Berliner erreichen können, passiert, dann glaube ich, dass das auch stadtentwicklungsmäßig eine hohe Durchschlagkraft hätte.
Zweifellos. Beim Hoffest jetzt wird es Lesungen geben von Leif Rand zum Beispiel, Jenny Erpenbeck. Es gibt ein Zirkus-Familienprogramm und es wird auch Führungen geben. Da kann man so ein bisschen die Bibliothek hinter den Kulissen kennenlernen. Was kann ich da entdecken?
Na, Sie können zum Beispiel selbst Bücher binden. Und dann kriegen Sie mal ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür, was das für ein Handwerk ist. Machen wir mit unseren Kollegen aus der Buchbindewerkstatt. Wir machen auch Führungen durch die Magazine. Also sehen Sie mal, wie sieht es eigentlich Backstage aus, wo die ganzen Bücher stehen. Das ist im Einspieler schon gesagt worden. Es sind über 3,5 Millionen Medien. Mhm. Im Publikumsbereich ist nur ein Bruchteil davon. Da haben wir irgendwie 400.000 Medien, wenn es hochkommt. Das heißt, der Bauch der Bibliothek, da kann man einmal sehen, wie viel das eigentlich ist und wie viel auch an kulturellem und institutionellem Erbe da steht. Und wir zeigen auch den Weg des Buches. Also was passiert eigentlich mit einem Buch, wenn es reinkommt in die Bibliothek? Und dann, bis es zur Verfügung gestellt wird. Aber wir haben auch Lesungen mit Jenny Erpenbeck, die aus Kairos liest, und mit Leif Rand, der aus Let's Talk About Feelings liest. Wir haben Fishbowl-Diskussionen zur Rolle von Bibliotheken in Diktaturen und Demokratien, also vor allem über so gesellschaftliche Fragen.
Das ist ja ein sehr politisches Thema im Rahmen dieses doch fröhlichen Hoffestes, das es sicherlich ja auch werden soll. Dieser Schwerpunkt war ihm aber wichtig. Ne? Stellen sich im aktuellen politischen Umfeld andere Fragen als zu anderen Zeiten?
Ja, na klar. Also vielleicht mal einen ganz kurzen Exkurs zum Bibliotheksgesetz. Haben wir noch Zeit? Sie gucken auf die Uhr. Wir haben ja hier in Berlin eigentlich den Plan gehabt, in dieser Legislaturperiode ein Bibliotheksgesetz auf den Weg zu bringen. Und eine Sache, die mir total wichtig ist, die ein solches Bibliotheksgesetz fest verankern würde, ist die kuratorische Freiheit von Bibliotheken. Selbst zu entscheiden, was sie programmatisch machen, was sie kaufen und ins Regal stellen, weil natürlich merken wir, dass das Klima rauer wird, dass es Menschen gibt, die uns fragen, warum steht denn das hier bei euch im Regal oder warum steht das und das nicht im Regal oder wieso macht ihr hier eine Veranstaltung, die aus Sicht von jemandem, der so eine Beschwerde vorbringt, dann tendenziös ist und so. Also die Bereitschaft, da in den Konflikt zu gehen, steigt. Und ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, dass wir demokratische Institutionen und die Bibliotheken vor allem, die den Artikel 5, den freien Zugang zu Informationen und Wissen, sicherstellen, dass wir die schützen davor, dass es politische Zugriffe gibt. Und wir sehen es in Amerika gerade, was passiert. Ja. Trumps Administration greift da hart durch. Wir merken es bis auf die kommunale Ebene. Die Kolleginnen und Kollegen sind da hart unter Beschuss und werden angewiesen, Sachen aus ihren Regalen zu nehmen. So weit darf es nicht kommen.
Auf gar keinen Fall. Deswegen auch diese Podiumsdiskussion, die übrigens meine Kollegin hier von Radio 3, Shelley Kupferberg, moderieren wird. Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, Herr Fanser. Wo würden Sie im Idealfall die Bibliothek in 125 Jahren sehen?
Ja,
Lieblingsvorstellung?
125 Jahre sind jetzt ein Zeitraum, den ich menschlich im Ermessen nicht überblicke. Aber ich würde mir wünschen, dass wir in 5 Jahren am Alexanderplatz sind. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ich glaube, dass das stadtentwicklungspolitisch, jetzt gar nicht mal nur aus der Bibliotheksperspektive, ein super Impuls wäre für diesen Ort, den alle Berlinerinnen und Berliner kennen, aber an dem sich, glaube ich, heute kaum jemand wohlfühlt und der so viel Stadtrückseitencharakter hat und so ein zufälliges Nebeneinander von Verkehr und Transfer und von Drogen, Kriminalität, Kommerz, komischem Budenzauber, der da immer wieder aufploppt. So, also dieser Stadtplatz muss sich verändern und die Bibliothek könnte eine ganz wichtige Initialzündung sein. Und wir wissen aus anderen europäischen Großstädten, dass Bibliotheken das können.
Dann wollen wir mal hoffen, dass sowas kommen wird. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hergekommen sind hier ins Radio 3 Studio. Jonas Fanser.
Danke Ihnen.
Dankeschön. Direktor der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Die feiert jetzt 125 Jahre Bibliothek für Berlin. Kommenden Samstag ist der 6. Juni ab 15 Uhr mit dem großen Hoffest. Vielfältiges Programm, Lesungen, Führungen, Workshops für Groß und Klein in der Breitenstraße in Berlin-Mitte. Kommen Sie einfach hin. Der Eintritt ist frei.